Okay, wie gesagt, eine selbstgeschnitzte Nassbox. Und ja, der Aufmacher, als Ingenieur macht man erstmal eigentlich Problemlöser. Und wenn es keine Probleme gibt, dann findet man welche. Ganz einfach. Vier Teile des Ganzen. Erstmal, wie komme ich an, kam ich auf die Idee, wo fing das alles an? Und dann geht es auch schon gleich an die Bastelei, die Hardware, Systemboards, Gehäuse, wie versorge ich den ganzen Schabel mit Strom und Software, was kommt als Systemsoftware drauf? Das soll ja NAS sein, also Netzwerkspeicher, wie benutze ich das als Netzwerkspeicher und was kann ich noch damit machen? Und natürlich wird es am Ende auch für den geneigten Nachbastler eine Teilliste geben, mit Preisen. Kurz was über mich, ich bin ja so seit 20 Jahren, okay, das ist jetzt, oder 21, das ist noch im letzten Jahr die Vorlage, mit Linux unterwegs, arbeite als Systemingenieur bei YouTube in Zürich und habe so den einen oder anderen Computer zu Hause. Also mindestens mehr als einen. Wie gesagt, das Systemboard, Stromversorgung, Gehäuse, Storage, Services und weitere Dienste. Wo kommt die ganze Geschichte her? Also ich habe irgendwann mal, man hat ja so ein Rad. Das eine oder andere RAID-Array zu Hause rumliegen, damit die Daten in Plattencrash überlegen. RAID-Array aktualisiert, neue Platten rein und da bleiben 6 Platten übrig, jeweils 1 Terabyte. Okay, eine Platte kann ich in Metaserver stopfen, damit ist die vertan, bleiben 5 Stück übrig. 1 Terabyte Platten zu verkaufen, na gut, du kriegst vielleicht noch ein Bier dafür oder 2, das lohnt nicht wirklich. Wegschmeißen, schade drum. Na, legen wir es erstmal ins Regal. Da haben sie mich nur vorwurfsvoll angegrinst für das nächste Jahr und haben Staub gesammelt und irgendwann, stecken sie den Nassbox. Okay, was guck mal rum. Oh, leere Nassbox mit 5 Slots. 300, 400, 500 €. Oh, nein, nee, so viel sind, die Platten sind noch nicht mal ein Bruchteil davon wert, das lohnt nicht. Außerdem, einfach nur Platten in eine Kiste stecken, wie langweilig ist das denn? Macht keinen Spaß. Könnte man sich daraus einfallen lassen? Gerüchteweise soll es kleine Armboards geben mit einem SATA-Port dran. Das klingt doch schon mal was. Und zwar sind das die ganzen Allwinner A10, A20 Boards, die haben alle internes SATA. Und zwar echtes SATA, also nicht über so ein USB-to-SATA-Konverter wie manche andere Boards, sondern richtig SATA. Bei SATA hat man leider nur einen Port, ich will aber ein paar 5 Platten. Naja, bei SATA gibt es die Idee in sogenannten Port-Multipliers. Da kommen wir noch gleich dazu. Vielleicht können die das ja. Also, nicht lang grübeln, ausprobieren. Das Board soll natürlich jetzt irgendwas Preiswertes sein, wir wollen, das soll ja kein super teures Hochleistungs-Serverprojekt werden. Also ein Banana Pi M1, eines von den vielen, vielen Raspberry Pi Nachbauten, allerdings ihn nicht ganz so kaputt gemacht. Ja, komm, Raspberry Pi, ne? Muss man nichts dazu sagen. Kostet um die 45 € bei Amazon, plus minus bei anderen Anbietern. Das drin ist ein Allwinner A20, das heißt ein Dual-Core 1 GHz Cortex A7, also ganz annehmbar, jetzt kein super Rennknecht, aber ist okay. 1 GB RAM, damit kann man was anfangen. Und du hast eine SD-Karte, von der er bootet, hat einen SATA-Port. Sieht man, sehr schön hier. Und wird über Strom von Micro-USB versorgt, na gut, das ist der übliche Hack. Weil Micro-USB-Netzteil hat ja eh jeder, sagt mal so rumliegen, von den Telefonen. Okay, was ist so ein SATA-Multiplier? Die Grundidee, wir haben einen SATA-Port. Und machen daraus mehrere. Typischerweise die Standard-SATA-Port-Multiplier machen daraus 5 Ports, aber der Standard sieht vor, dass man bis zu 15 daraus machen kann. Ob das mit 15 Ports noch Sinn macht, ist eine andere Geschichte. Denn der Haken ist, diese ganzen Platten, die da dranhängen, teilen sich immer noch als Flaschenhals einen SATA-Port als Bandbreite. Sprich bei 3 oder je nachdem, welcher SATA-Standard, 3 oder 6 Gigabit. Und wenn da 5 Platten dranhängen, mag das noch gehen, wenn da 15 dranhängen, naja, es gibt 2 Varianten von der ganzen Sache. Einmal nennt sich das Command-Based-Switching, das ist der einfachste Modus. Das ist einfach, muss man sich vorstellen, wie so ein Schalter, der da so rumgeht. Kommando an die erste Platte, abarbeiten, okay, Ergebnis zurück. Und das nächste Kommando, andere Platte, umschalten, nochmal. Und dann hin und her, hin und her. Bedient also immer nur einen Port. Ist natürlich sehr langsam. Weil Parallelität ist nicht drin. Aber es ist die einfachste Variante und bringt halt erstmal nur Kapazität. Die komplexere Version ist Frame Information Structure Switching. Das kann man vergleichen wie so ein USB-Hub, wo man mehrere Geräte parallel dran schnipsen kann. Maus, Tastatur und USB-Stick und die können alle parallel dran arbeiten und Daten liefern. Verteilt auch die Bandbreite verteilt sich natürlich immer noch auf die ganzen Geräte. Aber die können alle gleichzeitig aktiv sein. Wir können also ein bisschen auch überlappenden Verkehr machen. Da das eine, die eine Platte, die gerade sucht und die andere schreibt Daten, kriegt man also das besser ausgenutzt. Aber wir brauchen spezielle Unterstützung vom Host und das frisst auch ein bisschen Host-CPU, weil der Host, an dem es hängt, sprich der Computer, muss es koordinieren. Also die Kurzfassung, ein Port-Multiplier bringt mir deutlich mehr Ports, aber nicht mehr Performance. Gut. Ja, okay, ich will ja, wie gesagt, muss ja nicht schnell sein, es muss ja funktionieren. Okay, ein konkretes Board ist der JMeg und JMB 3-to-1. Da macht SATA 2 mit 3 Gigabit, unterstützt auch eSATA, ist sogar hotplug-fähig. Gut, das habe ich nicht ausprobiert. Kann auch Power-Management oder nicht Power-Management-aware Device unterstützen, also wenn die angeschlossenen Festplatten Power-Management können oder nicht, kann er beides. Macht auch Auto-Negotiation, sprich, wenn man da ein langsames Gerät dranhängt, was ich CD-ROM-Laufwerk oder DVD-Laufwerk, was meinetwegen nur 1,5 Gigabit SATA kann, weil es eh die Daten nicht mal halb so schnell liefern kann, dann macht er das auch automatisch. Kriegt man recht preiswert bei Amazon und DealXstream für 20, $30. Und das sieht man hier auch sehr schön, den Eingang, den Port Richtung Host und dann die 1, 2, 3, 4, 5 Ports, wo dann die Devices dran gehen. Okay, gesagt, getan, gekauft und die notwendige Kabellage und so weiter auch. So, laut Dokumentation hat der A20 den Port-Multiplier-Support, sollte also gehen, also probieren wir es. Ist alles zusammengekabelt, die Festplatten freifliegend mit Strom versorgt, sah ein bisschen abenteuerlich aus, aber es gibt keine Beweisfotos. Und hey, es funktioniert. Alle fünf Festplatten sind sichtbar. Ich kann auch alle fünf zugreifen. Passt, perfekt. Können wir weitermachen. Nur eines ist merkwürdig: Die Ports an dem SATA-Multiplier sind zwar auf der Platine fein nummeriert nach 1, 2, 3, 4, 5. Wenn man dann nochmal guckt, welche die Platten dann nach SDA, B, C nach durchgeht und guckt, welche Platte an welchem Port gerade aktiv ist, dann ist das irgendwie A, B, C, D gewürfelt. Ist es statisch, also es verändert sich nicht beim Anstecken, aber es ist irgendwie Würfel, Würfel, Würfel. Okay, letzten Endes, ja. Ist jetzt an der Stelle nur etwas verwirrend. Also, klappt alles, oder? Alles perfekt? Es gibt ein paar Haare in der Suppe. Was auch immer, der Allwinner, der SATA-IP-Block, den Allwinner genommen hat, also die haben den SATA-Support nicht selber designt, sondern das als fertigen IP-Block von irgendeinem anderen Anbieter eingekauft und dann einfach nur in ihr Chipset integriert. Und entweder ist der IP-Block, den sie da gekauft haben, an sich schon ein bisschen verkorkst, ein bisschen schlampig implementiert, oder Allwinner hat im Silizium ein bisschen was vergeigt. Jedenfalls ist der SATA-Block unbalanced, und zwar ziemlich heftig. Der schafft, wenn das Gerät und so weiter das liefern kann, über 200 Megabit pro Sekunde lesen, schreiben, aber nur 45 Megabyte. Warum auch immer. Man kann da ein bisschen was drehen, wenn man an dem CPU- und DRAM-Takt dreht, aber das bringt auch keine Meter groß. Port-Multiplier-Support, das war schon fast zu erwarten, er kann nur Command-Based-Switching, also die einfachste und langsamste Version. Aber es geht ja wenigstens überhaupt. Will man jetzt mal nicht so sehr meckern. Beim dem Port-Multiplier, den ich mir ausgesucht habe, wurde berichtet, dass der angeblich die Tendenz hat, zu heiß zu werden und dann wird er instabil und verliert Devices, aber hat die RAID-Init überlebt und Lasttests überlebt und keine Probleme. Scheint stabil zu sein. Ich meine, der kann jetzt beides, Command-Based und FIS-Switching, aber hilft mir nichts. Okay, wir haben jetzt die Laufwerke und es hat so im Prinzip funktioniert, die alle auf dem Fußboden und irgendwie ausgebreitet, verkabelt zu haben, aber so soll es ja nicht bleiben. Erstens stolpert man selber dran, zweitens fängt die Katze dann an zu schnüffeln und beißt vielleicht ins Kabel. Muss ja nicht sein. Also möchte man die irgendwie stabil vertüdeln. Am schönsten wäre natürlich so ein Hotplug-Käfig, so richtig schön mit Schieber und dann Lämpchen, die blinken, kann die schon auswechseln und wunderbar im laufenden Betrieb. Der Port-Multiplier kann es ja auch. Und dann guckt man, was das Zeug kostet und sagt sich, also nee, das fängt bei 100 Euro an, die sind es mir nicht wirklich wert. Es sollte ein billiges Datengrab werden. Okay, dann eben nicht, dann machen wir es eben nicht so luxuriös, dann machen wir es einfach, so einen ganz simplen Laufwerkskäfig, einfach nur ein Stück Blech. Gibt es ab $30 auf eBay, sogar ohne Versandkosten. Wunderbar, passt, reicht. Da das Western Digital RE1-2-Platten waren, also Serverplatten, werden die im Betrieb auch ein bisschen warm. Also möchten wir die vielleicht nicht nur passiv kühlen, damit sie nicht noch früher sterben als notwendig. also Lüfter davor, Krachs hast auch nicht machen, nach einem weiter suchen, fand sich da ein ziemlich lautloser 120 mm Lüfter, der so genau reinpasst beim lokalen Händler für 17 Franken. Dazu noch ein bisschen Kabellage, also die SATA-Kabel und Stromverteiler. Und da ist das Ende abgefackelt. Gehäuse, das Ganze soll ja irgendwo rein. Wie gesagt, kein freifliegendes Gerät. Ein Fertiggehäuse, wir sind immer schon dabei, wollen wir ja, wollt man nicht. Also, wo kriegt man Gehäuseteile? Baumarkt. Ja, da gibt es Kanthölzer, gibt es Sperrholz, gibt es Aluprofile, da gibt es Schrauben, gibt es Holzleim. Wunderbar, alles, was man braucht. Dann sieht man hier so den Zwischenphase von unten. Also hier ist der Laufwerkskäfig. Naja, muss halt nicht drücken. Moment. Jetzt. Okay. Also hier ist der Laufwerkskäfig. Das Startup, der Banana Pie, Startup Portmultiplier. Hier ist der selbst gebastelte Stromverteiler. Und ja, dann wird's. Also ich habe ein bisschen geflunkert beim Aufmacher. Ich habe was von selbst geschnitzt geschrieben. Ich muss zugeben, ich habe nicht geschnitzt, aber ich habe gesägt, gebohrt, geschraubt, geklebt, gelötet, mit dem Gasbrenner geschrumpfschlaucht. Alles andere haben wir gemacht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, wir haben das soweit fertig und irgendwie muss ja Strom ran. Ich hatte da gebraucht, wir brauchen jetzt 12 Volt, einmal für die Festplatten und nochmal 5 Volt, einmal für die Festplatten und dann nochmal für die Logic Boards. Sie wollen auch 5 Volt. Ja, ich habe den freifliegenden Testaufbau, da habe ich mir so ein Netzteil besorgt. Gibt es lustigerweise ein Netzteil mit Modex-Connector? Vermutlich, um irgendwie externen Festplatten zu testen oder so. Die liefern auch schön brav die Versorgung. Dachte ich, ja, das Ding, ja, war ausgeschrieben mit knapp 60 Watt und 12 Volt und 5 Volt hatten genau ungefähr genug Ampere, dass es eigentlich hätte passen sollen. Na gut, probieren wir das. Bisschen kreatives Gefummel mit Modex-Verteilern und ein bisschen Stromverteiler zurechtgelötet. Ein paar USB-Ports hatten wir da liegen, ein bisschen Sucro. Ja, das Guide. Und ein bisschen gebastelt und dann lief das soweit. Wunderbar. Oder auch nicht. Lief ungefähr 2 Wochen. Da war ich mal ein paar Tage weg. Dann kam ich wieder und er meinte das Board, ja, das Board lief, aber die Platten, ich finde keine Platten mehr. Wie, du findest keine Platten? Hört mal, die Platten, wüt, wüt, wüt. Okay, das ist verdächtig. Okay, Multimeter auspacken. 5 Volt? Na, die 5 Volt sehen ein, ja, 4,9, 4,8. Okay, kann man gelten lassen. Okay, 12 Volt Schiene, oh, 10,5. Ja, nee, mit 10,5 wird das nichts. Und so wie es aussieht, so muss man die Ampereangaben auf dem Netzteil wohl mit etwas Vorsicht genießen und die waren wohl ein wenig optimistisch und nicht von da oben ausgelegt. Das Netzteil hat dann jedenfalls, ich habe es dann ausprobiert, bis die Platten abgesteckt, Stück für Stück. Eine Platte kommt hoch, zwei Platten kommen hoch, drei Platten kommen hoch, bei der vierten Platte bricht es dann wieder unter 11 Volt zusammen und die Platten kommen gar nicht mehr hoch. Okay, das war es offenbar nicht. Aber was man nebenbei gelernt hat, die Linux RAID Auto Recovery vom Kernel angestoßen automatisch funktioniert bestens. Dazu später noch ein bisschen mehr. Okay, also was anderes. Ein optimal auf den Zweck passendes Netzteil habe ich nicht gefunden und ich habe auch keinen Bock gehabt, selber an der 200, mit 32 Volt mir da selber was zurechtzufrickeln. Aber gut versorgte Bastelhütte, da liegt immer so ein überzähliges Thinkpad-Netzteil rum. 65 Watt. Fallen 19 Volt hinten raus, da kann man was mitmachen. Okay, also dem ThinkPad-Netzteil, es gibt nur 19 Volt. Dann besorge ich mir einen DC-DC-Wandler, der macht mir aus den 19 Volt 12 Volt für die 12 Volt Schiene. Zwei DC-DC-Wandler, die mir 5 Volt geben, um die 5 Volt Schiene aufzusplitten in einmal Festplatten und einmal Boards, damit, wenn die Festplatten gerade meinen, sie bräuchten viel Strom, mir die Spannungsversorgung für die Boards nicht einbricht. Und eigentlich wollen die DC-DC-Wandler 20 bis 24 Volt haben. Aber stellt sich heraus, die sind großzügig genug ausgelegt, dass ihnen 19 Volt unter Last auch noch reicht. Mit einer Ausnahme. Die 12 Volt Schiene bricht mir bei meinem Plattenanlauf immer noch zusammen. Okay. Auf zum Elektronikladen. Was ist denn der größte 16 Volt Elko, den ihr habt? Stellt sich heraus, da lag so ein 100.000 Mikrofarad 16 Volt Elko rum. Den parallel zur 12 Volt Schiene. Jetzt geht's. Die Platten brauchen zwei Anläufe, aber beim dritten ist der Echo so weit vollgeladen, dass er das puffern kann und dann kommen die Platten hoch. Und das funktioniert jetzt seit Monaten mit zigmal Powercyclen, zuverlässig und stabil. Man muss halt nur ausgiebig basteln und das ist dann die ganze Anordnung. Also hier die Front mit dem Lüfter und dann 5 Volt, 5 Volt, 12 Volt und der Elko sehr professionell mit Kabelbinder festgemacht. Damit es nicht ganz so schlumpig aussieht, haben wir auch die Kabel noch ein bisschen umwickelt, damit es ein bisschen aussieht wie ein halbwegs halbprofessioneller Kabelbaum. Nicht professionell, okay? Ist ja basteln. Und hier sieht man so die Platinenseite von der PDU, die ich da gebastelt habe, der Stromverteiler, wo im Prinzip Kabel angelötet ist und dann USB-Buchsen draufgelötet und das Ganze mit Sucro fixiert, damit es nicht runterfällt. Und da war dann halt dann ausgiebig abisolieren, löten, Schrumpfschlauch drum, damit es auch schön keine blanken Kontaktstellen gibt. Jo. Und stellt sich raus, der Hersteller von dem Elko hat im Datenblatt ein klein wenig geflunkert. Da hat vier Anschlüsse, einmal Plus, einmal Minus und zweimal steht da NC drauf, wie Not Connected. Guckt man da mal mit dem Multimeter nach, dann stellt sich raus, auf dem Not Connected ist sehr wohl Spannung drauf. Okay, also isolieren das Band drüber, damit man nicht zufällig drauf fasst. Da kommt später noch eine Plexiglasplatte drüber, damit es keinen Staub ansammelt. Ja, ich habe mir die Dinge einfach beschriftet, damit ich nicht nachgucken muss, was was ist. Es ist ein Edding. Ja, ich habe auch so eine kleine Beschriftungsbox da, aber meh. Das muss schnell gehen. Und das Ganze nochmal im Thermobild. Da sieht man, dass die Wandler eigentlich, die langweilen sich, die sind irgendwie fast auf Umgebungstemperatur. Hier unten, das sind die Logic Boards und der Banana Pi, da kommt ja also das Bild, mein 55 Grad auf das hier, da hat zwar die CPU. Das war gerade entweder Lasttest oder Rätinitialisierung. Da hat er halt ein bisschen zu tun. Okay, die Hardware steht und funktioniert jetzt auch stabil nach einigen Basteln. Hardware alleine nützt uns nichts, wir brauchen noch Software. Angefangen vom Betriebssystem. Ja, wir sind ja beim Linux-Tag, also machen wir Linux drauf. Ne? Und welches Linux? Natürlich ein Debian, weil das ist die Plattform, die ich kenne und bevorzuge. Da muss ich nicht erst lange nachgucken, wo liegen die Config-Files, an welchen Init-Skript muss ich wie drehen. Es fand sich, es gibt da eine Truppe, die ist da extrem rührig in dem Embedded Board-Bereich, Armbian. Das basiert auf dem Debian für ARM-HF, also Hardfloat, sprich richtige FPU. Hat eine sehr breite Unterstützung für eine ganz große Anzahl von Boards. Die haben momentan, ich habe vorgestern mal nachgezählt, listen die 51 von diesen kleinen Mini-Arm-Boards auf, die die alle unterstützen. Und teilweise auch richtig aktuell, also für den Banana Pi, da läuft jetzt ein Kernel 4.9 Schlag mich tot drauf. Also ziemlich aktuell. Die bieten ein SD-Karten-Image, den Download-Up, das packst du auf die SD-Karte oder Micro-SD-Karte und dann hast du ein Basis-Setup mit einem natürlich vordefinierten Root-Passwort, was man natürlich fix ändern sollte. Und dann hat man was zum Anfang. Es gibt eine kleine Falle bei dem Banana Pi. Beziehungsweise bei der Allwinner grundsätzlich ist ein Allwinner Missfeature. Der SATA-Port kann entweder Plain SATA oder Port Multiplier. Je nachdem, in welchem Modus, wenn er gerade im falschen Modus ist, siehst du keine Festplatten. Sprich, wenn das im Default kommt, er hoch im Plain SATA-Mode, weil man meistens nur eine Platte dran hängt. Wenn man einen Port Multiplier dran hängt, sieht ihr Festplatten? Ja, ich weiß schon nichts. Umgekehrt, Port Multiplier-Modus, Festplatte dran, Festplatte? Ja. Muss man also entsprechend für die Kernel-Gemeindezeile korrekt einstellen vorher. Aber das ist alles irgendwo dokumentiert. Der Trick ist, die Dokumentation zu finden, ich weiß. Also immer so. Okay, wie setzen wir die Festplatten ein? Die haben jetzt schon ungefähr 3 Jahre aktive Laufzeit hinter sich, plus ein Jahr passive Liegezeit. Von ursprünglich 6 ist die im Media Player nun irgendwann gestorben. Und das Betriebssystem von der SD-Karte fahren zu wollen, hat das kleinere Problem, dass die SD-Karten irgendwann relativ zuverlässig sterben. Die mögen es nicht, als Festplatte missbraucht zu werden. Okay, einfacher Trick. Dann booten wir nur von der SD-Karte, fassen die sonst nicht mehr an und lassen das Betriebssystem von Festplatten laufen. Hatte ich gerade gesagt, die Platten sind schon eine Weile gelaufen? Sollte man sie ihnen also nicht ganz so sehr vertrauen? Also RAID-Arrays. Zurückfallsystem, 8 GB, ein RAID 3 Dreiwegespiegel mit zwei Hotspares. Kann ich also 4 von den 5 Platten verlieren, sofern sie sich mit dem Sterben Zeit lassen. Ja, wenn die drei Aktiven auf einmal sterben und nur die Hotspares übrig bleiben, dann ist es halt blöd. Dann sind die Daten weg. Ist jetzt aber hoffentlich mal nicht so wahrscheinlich. Das gleiche für einen Swap, ein bisschen kleiner. Und die Datenhalter, ein RAID 6, das gibt aus 5 TB Rohkapazität 3 TB nutzbar. Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo man sich am besten einen Tagesausflug vornimmt. RAID 6 Initialisierung über 5 Platten mit über einen Port-Multiplier von einem relativ langsamen SATA-Board. Sagen wir mal so, nicht den Atem anhalten, sondern am besten tief durchatmen, sich einen schönen Tagesausflug suchen, am späten Abend heimkommen, feststellen, es ist immer noch nicht fertig. Eine Nacht drüber schlafen, morgens feststellen, oh, da ist ja fast fertig. Das dauert. Aber irgendwann ist es fertig. Was ich versprochen hatte, die Linux-automatische RAID-Recovery. Wie gesagt, wir hatten Probleme mit Stromversorgung und ich habe es geschafft, 3 Festplatten online zu kriegen. Für Routefest und Swap war das ganz günstig. Ich hatte also 3 Platten, 2 Hotspares. Das heißt, wenn ich Glück habe, hatte ich mindestens ein gültiges Element. Und lustigerweise war es, wie es der Teufel will, es war ein aktives Element und die 2 Hotspares waren online. Okay. Kernel hat gesehen, okay, ich habe eine gültige Platte, Hotspares, was mache ich? Spiegel wieder aufbauen. Rödel, rödel, rödel. Ich habe 3 aktive Elemente, 3 aktive gültige Spiegel. Wunderbar. Und RAID 6 hat 3 von 5 Platten online. Das sind genau das absolute Minimum, damit es benutzbar ist. Zwar keine Redundanz mehr an dem Punkt, aber okay, hätte damit zumindest die Daten runterkratzen können, wenn da welche drauf gewesen wären. Wie gesagt, neu bei der Stromversorgung, RAID 6, nachdem alle Platten wieder Strom hatten, RAID 6 Recovery war automatisch da und beim RAID 1 waren es 2 von den ehemaligen Datenplatten, waren jetzt Hotspares, klar. Und das Ganze, ohne dass ich irgendwas machen musste, einfach mit der Maschine hochfahren, mal nach Brock MD-Stat gucken, oh, der macht ja schon. Sehr schön. Macht Freude. So, wir haben also 3 Terabyte, mit denen wir was anstellen können. Das heißt ja Network Attached Storage. Okay, fangen wir mal ganz mit den elementaren Sachen an. Wir machen LVM2 drauf, Volumengruppen, Logic Volumes, damit wir das flexibel verwalten können. Standard. Der Klassiker, für das du das nutzt, wäre für eine reine Unix-Umgebung NFS. Naja, da das Ding jetzt noch in dem Sinne noch nicht im Produktivbetrieb ist, bietet sich die Zeit zum Rumspielen an. Ich wollte mir schon immer mal iSCSI, ATA over Ethernet und diverse andere Sachen angucken. Bietet sich an. Falls man eine Windows- oder Apfel-Umgebung hat, bietet sich dann noch an, mit Samba oder NetAttack rumzuhantieren. Ist bei mir nicht der Fall, deswegen nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Dann gibt es auch noch die diversen XNDBD und NBD Network Block Devices. Auf die bin ich nicht weiter eingegangen, weil das ist eine Linux-Only-Lösung und ist auch nicht ganz so. Was interessant gewesen wäre, war, ob was aber dann letzten Endes rausgeflogen ist, wäre zu komplex, ist AFS oder CUDA. Zumal beides sind wirklich verteilte Dateisysteme, die machen mit einer Maschine nur sehr begrenzt sind. Und wenn die Maschine dann noch so ressourcenknapp ist, wie so ein kleines Armboard, ich habe den Verdacht, dass sie dann primär damit beschäftigt wäre, sich selber zu verwalten, statt irgendwie Daten rauszureichen. Was irgendwie, naja, nicht so sinnvoll wäre. Außerdem, Verschlüsselung wäre vielleicht auch noch interessant. Gucken wir uns alles an. Okay. Dann hat der Kernel eine kleine Überraschung für mich in petto gehabt. Ich lege ein 1 TB Export-Dateisystem an zum Testen, fahre Benchmarks und wie ich das bei meinen Kisten immer mache, es kommt gleich ein Munin drauf fürs Monitoring und guckt danach einen Graphen. Und das sieht komisch aus. Man sieht hier ist erstmal nichts, klar. Da ist irgendwie, Fallsystem-Anlegung und die Benchmarks und dann soll es eigentlich wieder auf 0 gehen. Da bleibt immer noch so bei ungefähr 20% Auslastung der Platten. Was zum Geier schreibt denn hier im Hintergrund auf meinen Platten rum? Langes Suchen mit IOTOP stellt sich, da gibt es einen Kernel-Prozess, der nennt sich X4LazyInit. Was? Wird der Kernel jetzt faul auf seine alten Tage? Bisschen im Kernel-Source rumgegraben und stellt sich raus, es gibt eine Optimierung im X4-Filesystem, wenn man sehr große Dateisysteme schreibt. Wenn man sehr große Dateisysteme schreibt, braucht es normalerweise eine Ewigkeit, bis die ganzen Superblockstrukturen und Einnot-Tabellen ausgeschrieben sind, was mit Nullen initialisiert sind. Was MKFS da in dem Fall macht, es schreibt die minimalen Strukturen, die notwendig sind, um das File-System überhaupt erstmal benutzen zu können im aktiven Betrieb und setzt ein Flag, dass der Kernel dann später noch was machen sollte. Wenn das Dateisystem zum ersten Mal gemountet wird, dann fängt der Kernel an, sieht, oh, das ist ja im Lazy-Mode initialisiert worden. Ich muss ja noch die ganzen Gigabyte Einnot-Tabellen ausnullen und schreiben und macht das dann im Hintergrund. Und das hat sich in dem Fall dann über mehrere Stunden gezogen. Und irgendwann ist er fertig und dann ist das Device auch wieder auf Null. Und dann war ich natürlich, okay, prima. Kann ich also meine Benchmarks wegschmeißen. Nochmal. Aber ist mir vorher so auch noch nicht begegnet. Weil normalerweise bei den meisten Maschinen, wenn du so ein großes Dateisystem anlegst, sind die eh irgendwie busy und da fällt es nicht auf. Die waren wirklich komplett ein, lief gar nichts. Und deswegen, oh, seltsam. Na, wieder was gelernt. Okay, wie schnell ist der ganze Kram? Also im einfachsten Fall, wenn ich direkt von nur einer Festplatte lese und der Port-Multiplier in dem Sinne quasi transparent ist, weil den muss ich nicht umschalten, dann schaffe ich doch durchaus 128 Megabyte pro Sekunde, die ich hier runterlesen kann. Das ist beachtlich, ist anständig. Okay. Wenn ich jetzt direkt vom RAID 6 lese, wo der Port-Multiplier so ständig hin und her hüpfen muss, dann bleiben da noch 75 Megabyte pro Sekunde übrig. Oh, ich habe mich ja verschrieben, das sind eigentlich 5 Disks. Na gut, okay. Wenn wir jetzt noch Verschlüsselung oben drauf packen, dann wird es noch langsamer. Okay, Schreiben 17 Megabyte pro Sekunde, Verschlüsselung ein bisschen mehr als die Hälfte. Was man hier sieht, sind eigentlich drei Effekte. Zu einem das asymmetrische Verhalten von dem SATA-IP-Block im Allwinner, die Ausbremsewirkung der Kombination vom Port-Multiplier und dem Command-Based-Switching und natürlich Krypto kostet. Punkt. Ich meine, muss man sagen, Krypto kostet bei solchen kleinen Maschinen, wenn man jetzt sagt, ich habe hier einen Intel i5 oder sowas, dann kostet Krypto effektiv gar nichts mehr, weil die machen Hardware-Krypto-Acceleration und so weiter. Aber bei diesen kleinen Maschinchen, die haben ja nur einen Bruchteil der Leistung. Okay, wieso steht das hier noch da? Gut. Das ist eine alte Version. NFS ist der Klassiker. Was hier noch, die Zahlen sind einstabilisiert. Was hier noch eine kleine Falle sein kann, V3 versus V4 Semantiken. V4 hat so gewisse Ansätze, dass du eine NFS-Root hast, das asynchrone Schreiben unterstützt wird, was per NFS meiner Meinung nach eher etwas mutig ist. Weil normale NFS-Semantik ist, wenn der Write-Call zurückkommt, dann ist das am Ende in der Stable Storage. Okay, kann man aber abschalten, indem man den entsprechenden Flag setzt. Wir schreiben über NFS auf normale mit X4 kommen wir auf 15 Megabit pro Sekunde, lesen 42. Das ist doch noch respektabel. Ich hatte erwähnt, ich möchte hier mit den Remote Block Protokollen ein bisschen rumspielen. Also die Kandidaten gibt es ATA over Ethernet, iSCSI und diverse andere. Und diese exportieren nicht, wie man das von Samba oder NetAtalk oder von NFS kennt, ein Dateisystembaum, sondern ein rohes Blockgerät. Sprich, da kommt einfach nur ein Dev irgendwas raus. Die Begriffe haben sich da von SCSI abgeleitet. Es gibt den sogenannten Initiator, der sendet Kommandos und liest und schreibt Daten remote. Kann man sich vorstellen, im Netzwerkprotokoll-Kontext ist der Client. Das andere Ende ist das Target. Also Initiator wäre zum Beispiel bei der SCSI-Welt das SCSI-Controller gewesen. Target ist, wäre im SCSI-Umfeld zum Beispiel die Festplatte gewesen. Empfängt Kommandos wäre im Netzwerk Kontext halt der Server. Man kann das synchron oder asynchron schreiben. Es gibt routbare und nicht routbare Protokolle. Fangen wir mit dem ersten an. ATA over Ethernet. Das ist so ein bisschen mal entwickelt worden für arme Leute sans. Es ist nicht routbar, weil es nämlich das ATA-Block-Protokoll direkt auf Ethernet drauf wirft. Wenn man sich erinnert, ATA, das Protokoll ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man elegant nennen würde. Ja. Aber es ist halt ein einfaches Protokoll. Okay. Auf Initiator brauche ich ihn dann für ein Kernel-Modul, damit da aus dem ATA-Datenstrom ein Block-Device wird. Auf dem Target brauche ich nur einen Daemon, der den Datenstrom generiert. auf dem Target einfach das Kommando vBlade, dann minus D heißt Direct Write, S heißt Synchronous Write, Shelf Slot Net Interface, also zum Beispiel ETL0 Block Device, was das ganze Backing Block Device ist, also Def, SDA, irgendwas. Auf den Initiator muss ich erstmal eine Discovery fahren, der macht dann Broadcast über Ethernet und dann kommt zurück, ja, meldet sich dann ein Target hier, ich hab da was, ich hab ein Block Device, das heißt so. Ein AOE-Stat sagt mir dann, was er gefunden hat und unter Def Ether tauchen sie dann als Block Devices auf. Also wirklich sehr, sehr simpel, keine Authentifizierung, einfach irgendwie geht's schon. Okay, probieren wir es mal aus. Also Direct-IO und synchrones Schreiben klingt eigentlich wie ein vernünftiger, stabiler Betriebsmodus, der mir garantiert, dass ich da meine Daten ankomme. Machen wir einen Lesetest. 2,2 Megabyte pro Sekunde. Was? Lesen? Und? Okay. Dann noch im Hintergrund ein bisschen nachgeguckt. Stellt sich raus, dass die 2,2 Megabyte pro Sekunde produzieren über 2000 Requests pro Sekunde. Was? Sieht ganz danach aus, als ob die Jungs an der Stelle das mit dem Direct Write wirklich so meinen. Die hauen wirklich jeden einzelnen individuellen Schreibrequest als Kilobyte Block Size da raus, holen den zurück, bong, 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 bong. Das ist jetzt erwartungsgemäß nicht die schnellste Methode. Okay, dann macht man den Direct Write aus, probieren wir nur Synchronous Writes. Und auf einmal kriegen wir 15 Megabyte pro Sekunde. Ist auch nicht so schnell, aber nur 20 Requests pro Sekunde. Das heißt, sie machen Write-Coalescing. Das heißt, sie fassen die vielen, die mehreren Zugriffe zusammen und machen einfach große Blöcke. Sinnvoller. Bei den Schreibtests hat sich das Ganze als etwas instabil herausgestellt. Der Client hing und irgendwann mal tat sich dann nichts mehr und irgendwann meinte der Kernel nur Blocks lost. Oh, das freut mich nicht. Gut, dann lassen wir das. Okay, Ata over Ethernet. Es hat ja schon ein bisschen Geschmäckle gehabt auf einem des Protokolls. Lassen wir das. Nicht zu empfehlen. Gut, dann gucken wir mal, was die großen Jungs sich da haben einfallen lassen. iSCSI, Internet SCSI. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein leicht gepimptes SCSI-Protokoll über TCP/IP. Das heißt, ich habe erstmal einen vernünftigen Transportlayer, der auch wirklich stabil ist. Und ich kann das Ganze routen. Man könnte also, so man denn hinreichend verrückt wäre und das wollte, seine Blockdevices quer durchs Internet exportieren. Technisch ginge das. Wohlgemerkt, ob das sinnvoll ist, sage ich nichts dazu. Es gibt bei iSCSI eine Standard Naming Convention, die ist iSCSI Qualified Name Format. Fängt halt an, IQN, Jahr, Monat, Naming Authority nimmt üblicherweise die Domain und dann den Namen vom Blockdevice. Das ist zum Beispiel hier. Lässt sich relativ einfach aufsetzen. Unter Debian, apt-get install tgt auf dem Target und dann gibt es unter edc tgt conf.d schmeißt man da am einfachsten für jedes Blockdevice eine Konfigurationsdatei rein. Die sieht so ein bisschen XML-artig aus und ist sehr einfach und verständlich, hat drei wichtige Einträge. Target nehmen, wie heißt das Target, was ich exportieren soll? Siehe oben die Naming Convention. Backing Store, das heißt nichts anderes, gibt das ist der Pfad zu dem Blockdevice auf dem Server, das ich exportieren will. Und Write Cache on off. Da wir ja nicht ganz toll kühn sind, Write Cache off. Auf Initiator, install Open iSCSI, ist ein bisschen umständlicher. Erstmal Discovery fahren und zwar nicht einfach nur wild rumbroadcasten Netz, sondern Discovery gezielt auf Portal, auf ein Portal genannten Target Host nehmen. Das ist der Host, der die iSCSI Devices exportiert. Und ich frage gezielt diesen Host, was hast du überhaupt denn für Block Devices? Sag mal an. Und da kriegst du eine Liste. Und dann kann ich mich mit iSCSI-Admin sagen, okay, dieser Knoten, ich jetzt im Knotenmodus, dieses Portal und dieses Target, Login, verbinden und dann taucht das als DevSD irgendwas auf, was halt als nächstes Device frei ist. DevSD, C, D, E, whatever. Mit iSCSI-Admin, bla bla, Logout kann ich das wieder trennen, die Verbindung. Sollte man sich also vielleicht nicht, wenn man die verwenden möchte, sollte man das nicht direkt auf die DevSD-Devices tun, sondern entweder über UUIDs mounten oder über WWNs mounten. Das sieht man unter DevDiskByID und Dev. Und da kann man das, dann hat man wirklich einen stabilen Namen für das Device. Okay, das lief eigentlich alles ganz sauber und ordentlich. Okay, machen wir mal ein bisschen Durchsatztests. Schreiben mit Schreiben 14 Megabyte, Lesen 33 Megabyte pro Sekunde, ist anständig. Und da fehlt ein Scripted. Und das Ganze nochmal mit Krypto-Layer unten drunter, kommen wir auf, naja, 10 Megabyte für das Schreiben und immer noch 15 Megabyte fürs Lesen. Ist nicht so schlecht. Was ich auch getestet habe, wenn ich den Initiator reboote, verliert er natürlich durch den Reboot die Devices. Beim Wiederhochlaufen läuft der iSCSI-Admin automatisch an und verbindet die vorher eingeloggten Devices wieder automatisch. Die sind also quasi wieder da, muss also nach dem Reboot nicht manuell die Dinge wieder antackern. Sehr praktisch. Auch ein Vorteil von iSCSI, es hat eine sehr große Plattformunterstützung. Also ich kann mit iSCSI, kann ich ein Windows dranhängen, kann ich in diverse andere Unixes dranhängen und so weiter. Also zusammenfassend zu den Remote Block Devices, ARPANET über Ethernet, Finger weg. iSCSI funktioniert, ist robust, ist auch relativ einfach aufzusetzen. Ich hatte es mir wesentlich schwieriger vorgestellt. Was wir noch an Kandidaten haben, wäre Linux MBD, das ist allerdings Linux-only und auch nicht mehr so sehr maintained. CephRBDB ist eigentlich ein verteiltes Dateisystem. Das macht auf einem Knoten auch nicht so viel Sinn und hat auch wieder Overhead. Und wir haben eine kleine Maschine hier nur. Ich hatte das Thema Verschlüsselung erwähnt. Der A20 ist jetzt nicht gerade so der fette Supercomputer. Und dem Krypt haben wir, wie man gesehen hat, kostet uns ungefähr 50% vom Durchsatz. Was kann man damit vermeiden, indem man die Verschlüsselung nach vorne verlagert? Sprich, die kleine Storagebox wirklich nur über iSCSI die rohen Block-Devices exportieren lässt und die Verschlüsselung auf dem Initiator macht. Der Initiator wird dann zum Beispiel eine Workstation sein oder ein anderes Server mit vielleicht einer x86-CPU, das heißt, er hat vielleicht Faktor 5 bis 10 Mal mehr Leistung. Und auf der Maschine fällt der Krypto-Overhead nicht weiter auf, dafür kriegt man vernünftige Geschwindigkeit. Und da man sowieso ein normales Block-Device hat, kann man da ganz wie normal mit DM-Crypt rangehen, Standardprozedur, nichts Spezielles. Und damit kriegt man sowohl den vollen Durchsatz von dem kleinen NAS, als auch sorgt dafür, dass die CPU eben nicht komplett zugemacht wird. Was machen wir noch mit dem Ding? Backup-Host, konkret bei mir im Einsatz für Backup-GL als Storage-Host über NFS-Exports, Rsync-Server, um halt diverse Archive dann nochmal zu kopieren, als weitere Git-Host. Was man auch damit machen kann, was ich noch nicht probiert habe, ist, das Ding als Low-Power-Media-Server zu verwenden und entweder Video- und MP3-Dateien via NFS oder Samba oder NetAttack, je nachdem, was man halt an sonstiger Hardware im Haus hat, zu exportieren. Wenn man ein Apple-Fan ist, gibt es da den Forked DRP, der AirPlay implementiert. Und für alle anderen gibt es die Digital Living irgendwas Association. Ah, Digital Living Network Association, DLNA. Und das wird unterstützt von quasi allen anderen, die nicht Apple sind. Also Android, diverse Media Player, diverse Fernsehgeräte und weiß der Geier was noch. Sollte man allerdings im Hinterkopf behalten, das kleine Kasterl hat nicht viel Rechenleistung. Man sollte also zusehen, dass es bitteschön kein Transcoding machen muss dafür. Ansonsten hat man wahrscheinlich keinen Spaß beim Filme gucken. Okay, wie versprochen, gibt es eine Materialliste. Aus dem Baumarkt kommen Kantholz, Sperrholz, Schrauben, Aluprofil. Waren um die 15 Franken. Ich habe ja überall die Originalwährung, in die ich es eingekauft habe, geschrieben. Zur Umrechnung, die sind alle irgendwie 1 zu 1. Also im Rahmen von einer Plus-Minus-5%-Grenze, 1 Euro ist 1 Franken, ist 1 Dollar. Deswegen habe ich es am Ende nur noch auf Euro zusammengerechnet. Die Elektronik, den SATA-Port-Multiplex gab es für 21 Euro von eBay, die Banana Pi für 55 Euro von Amazon, die Wandler gab es für 25 und 30 Dollar von Amazon, die Laufwerkskäfig gab es von eBay. Lokaler Händler Digitec hat den Lüfter geliefert, den Kondensator bei Konrad. Die Ladebuchse für das ThinkPad, damit ich den Strom überhaupt rankriege, gab es für 8 Euro ohne Versandkosten bei eBay. Und das ThinkPad, okay, eigentlich dürfte es in meiner Stückliste nicht auftauchen, weil in meinem Fall waren das EDA-Kosten, weil ich hatte es eh rumliegen. Aber für den, das nachbauen will, ich habe mir mal nachgeguckt, die gibt es auf eBay Deutschland für 8 Euro ohne Versandkosten. Ansonsten Kabelstücke, Schrumpfschlauch, Schrauben, in einem gut bestückten Bastelhaushalt liegt sowas eh rum. Kann ich also jetzt nicht wirklich einen Preis dran nageln. Aber summa summarum kommen wir auf ungefähr 200 Euro. Plus Bastelspaß. Soweit, so gut. Gibt es Fragen?
Ja, die Kiste wird da dann irgendwo wahrscheinlich in der Ecke stehen und man denkt da nicht mehr so viel dran. Hast du irgendwas noch implementiert, dass die sich dann bei Problemen selber bei dir meldet?
Ich muss dazu sagen, ich habe da schon auch vor, weiß ich, 2 Jahren oder so hier einen Vortrag zugehalten für Monitoring. Ich habe es auch nebenbei erwähnt. Erstens habe ich auf allen meinen Kisten generell einen Munin laufen, um einen Graphen zu kriegen. Und ich habe außerdem intern einen Nagios laufen, was mir dann mehr schickt, wenn irgendwas im Argen ist. Also das wäre in dem Sinne. Plus natürlich läuft, selbstverständlich ist das Ding ins interne Mailsystem eingebunden mit einem Postfix, der ein internes schickt. Und ein Smart D läuft auch. Das heißt, wenn da eine Platte sich anfängt, komisch zu benehmen, fängt das Smart D an zu meckern und schickt mir Mail. Also das würde ich mitkriegen, um das zu beantworten. Hätten wir jemand? Okay, die Frage war jetzt, ob das jetzt im Vergleich zu einem gekauften NAS-System performance-technisch besser ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, mit an sich hat grenzender Wahrscheinlichkeit nein. Also die Ansage war, es wurde getestet mit Bananen Pi der zweiten Generation und die NAS-Systeme lagen deutlich vorne. Muss ich ehrlich sagen, das ist exakt das, was ich erwarten würde. Weil man muss natürlich sagen, das ist eine Bastelkiste von vornherein gewesen. Das sollte einfach nur eine Mischung aus, ich will ja nicht zu viel Geld ausgeben und ich will ja Spaß am Basteln haben sein. Wenn ich was wollte, was wirklich schnell ist, performant ist, dann hätte ich was Fertiges gekauft, aber dann hätte ich auch 500 Euro auf den Tisch gelegt oder 400. Also eine richtige Nasskiste, die wirklich für den Zweck gebaut ist und unter anderem vielleicht nicht unbedingt ein Port-Multiplier-Setup hat, um damit anzufangen, sondern wirklich dedizierte SATA-Ports, dürfte meiner Meinung nach performancemäßig mein Kasten locker in die Tasche stecken. Also das Ding bitte nicht bauen, weil es schnell ist. Es ist es nämlich nicht, sondern es ist letzten Endes eine Mischung aus Bastelspaß und ja, ich habe keine Lust, großartig Geld auszugeben dafür. Noch jemand? Gut, dann bedanke ich mich voll. Ah, klar, gerne.
Hast du Energiebilanzen mal angeguckt, wie sich das verhält? Und hast du irgendwie eine Hibernation da drin, dass das Ding ruhig wird, wenn es nichts zu tun gibt?
Energie habe ich mir nicht angeguckt, aber das wird von einem 65 Watt ThinkPad-Netzteil versorgt. Also das ist schon mal das obere Limit von dem, was ich überhaupt saugen kann. Weder die Gleichstromwandler noch oder Gleichspannungswandler noch das ThinkPad-Netzteil werden merklich über Raumtemperatur warm. Also laufen die schon mal nicht am Limit. Ich habe keine Ahnung. Man kann sich das zusammenrechnen. Der größte Treiber ist, wenn das Ding idle ist, der Leerlaufverbrauch der Festplatten. Weil das Board dürfte wahrscheinlich bei einem maximalen Watt rumliegen, wenn es idle ist. Von daher, ich schmeiße jetzt mal blind geraten, vielleicht 30 Watt oder sowas in den Raum, keine Ahnung. Mehr wird es nicht sein. Und ansonsten Schlafmodus. Erstens will ich mir das Ding nicht unnötig verkomplizieren. Zweitens, ich höre es nicht. Der Lüfter ist wirklich lautlos, den hört man nicht. Das Lauteste sind die Festplatten, weil das sind halt Serverplatten gewesen. Aber wenn die idle sind, dann hörst du die auch nicht. Die hörst du nur, wenn der wirklich da rumratterst. Also von daher, wenn es keinen Lärm macht, ist es mir egal. Abgesehen davon, ich spare Heizleistung in meinem Arbeitszimmer. Gut, die 30 Watt, sag mal, das habe ich jetzt mal gesagt. Heizleistung machen es gerade jetzt auch nicht fett, aber ja.
Ja, ich habe den gleichen Ansatz für NAS und ich habe mir ein Banana Pro geholt. Und ich habe bei der Suche nach einem Netzteil etwas entdeckt, das vielleicht hier empfehlenswert ist. Ich habe ein Ersatznetzteil für Notebooks bei Konrad Elektronik entdeckt und die sind von der Spannung einstellbar. Und der hat einen zusätzlichen USB-Port. Das heißt, ich kann mir 12 Volt einstellen und habe 5 Volt zur Verfügung. Dann spare ich mir diesen ganzen Aufwand, den du dir gemacht hast.
Das ist eine clevere Lösung, okay. Nicht schlecht. Ja, die Dinger, das habe ich nicht gefunden, von daher. Ah ja, sehr gut. Ist klar, ich meine, beim Basteln es gibt immer einen, der noch was anderes gefunden hat beim Basteln, klar. Die Frage war, ob ich wüsste, was man da für einen gescheiten DLNA-Server drauf machen könnte. Muss ich sagen, weiß ich ehrlich gesagt, ich habe mit DLNA noch nicht gerade rumgespielt, ehrlich gesagt, mangels Bedarf. Weil mein Media Player ist letzten Endes eine Maschine, die hat eine Terabyte Festplatte per lokalen Cache, da wird mit rsync betankt, beziehungsweise mit SSHFS und dann spielt er von lokaler Platte und der hängt sowieso in einem anderen Netzsegment, hängt über der Wi-Fi-Bridge dran, da bin ich mir relativ sicher, dass es mit DLNA schon mal gar nichts wird. Weil alles, was ich mit DLNA gesehen habe, die möchten eigentlich schon zumindest im gleichen Netzsegment sein. Ansonsten wird es interessant und okay, dann dachte mir, die Komplexität schenkst du dir. Also da kann ich leider nichts zu sagen. Ich weiß nur, es gibt den Forked DAP, sorry, nee, es gibt mehrere von den DNA-Servern, aber was die taugen, da hat sicherlich jemand anders schon was rumexperimentiert. Gut, dann bedanke ich mich für euer Interesse.